Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 28. Juni. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Könige lesen wir Kapitel 13 bis Kapitel 14, Vers 22. Über König Joahas von Israel. Im 23. Regierungsjahr von Joasch, dem König von Juda, wurde Joahas, der Sohn von Jehu, König von Israel, und er regierte 17 Jahre lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt. Er folgte dem schlechten Beispiel Jerobeams und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam die Leute im Reich Israel verführt hatte. Da traf der Zorn des Herrn die Israeliten. Während der Zeit, in der Joahas regierte, gab er sie immer wieder in die Gewalt des Syrerkönigs Hazael und seines Sohnes Ben-Hadad. Als Joahas jedoch den Herrn um Hilfe anflehte, hörte ihn der Herr, er sah ja, wie hart der Syrerkönig Israel zusetzte. Der Herr schickte den Leuten von Israel einen Retter, so dass sie sich aus der Gewalt der Syrer befreien und wie zuvor in Frieden leben konnten. Dennoch blieben sie bei dem Götzendienst, zu dem die Familie Jerobeams die Leute im Reich Israel verführt hatte. Sie wollten nicht davon lassen. Auch das Bild der Göttin Aschera in Samaria blieb unangetastet. Das Heer von König Joahas bestand am Ende nur noch aus 10 Streitwagen, 50 Wagenkämpfern und 10.000 Fußsoldaten. Alles andere hatte der König von Syrien vernichtet. Er hatte die Streitmacht Israels zertreten wie Staub auf der Straße. Was es sonst noch über Joahas zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als er starb, wurde er in Samaria bestattet. Sein Sohn Joasch wurde sein Nachfolger. Über König Joasch von Israel. Im 37. Regierungsjahr von Joasch, dem König von Juda, wurde Joasch, der Sohn von Joahas, König über Israel. Er regierte 16 Jahre lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, und hielt fest an dem Götzendienst, zu dem Jerobeam die Leute im Reich Israel verführt hatten. Was es sonst noch über Joasch zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, auch über den Krieg gegen Amasja, den König von Juda, das ist alles in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als Joasch starb, wurde Jerobeam sein Nachfolger. Joasch wurde in Samaria in der Grabstätte der Könige von Israel bestattet. Der sterbende Elisha verkündet einen Sieg über die Syrer. Elisha war schwer erkrankt und es ging mit ihm zu Ende. Da kam Joasch, der König von Israel, zu ihm. Er weinte und rief: mein Vater, du bist Israels Streitwagen und sein Lenker." Elisha befahl ihm: "Hol einen Bogen und Pfeile." Der König tat es. Darauf sagte Elisha: "Öffne das Fenster, durch das man nach Osten sehen kann, und spanne den Bogen." Joasch tat es. Nun legte Elisha seine Hände auf die Hände des Königs und sagte: "Schieß." Der König schoss den Pfeil ab, und Elisha sagte: "Dieser Pfeil ist ein Zeichen für die Hilfe, die vom Herrn kommt. Der Herr steht euch bei im Kampf gegen die Syrer, und deshalb wirst du sie bei Afek vernichtend schlagen." Dann befahl Elisha dem König: "Nimm die übrigen Pfeile zur Hand, stoße mit ihnen auf den Boden." Der König tat es dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig und rief: "Fünfmal, sechsmal hättest du sie aufstoßen müssen, dann hättest du die Syrer völlig vernichtet. Jetzt wirst du ihnen nur dreimal eine Niederlage beibringen." Durch den toten Elisha wird ein Toter lebendig. Elisha starb und wurde in einer Grabhöhle bestattet. Im folgenden Frühjahr machten räuberische Banden aus Moab das Land unsicher. Einmal wollte man gerade einen Mann bestatten, als eine solche Bande daherkam. Die Leute warfen ihren Toten einfach in die Grabnische Elishas und rannten davon. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen Elishas in Berührung gekommen, da wurde er wieder lebendig und stand auf. Die letzten Worte Elishas gehen in Erfüllung. Während der ganzen Zeit, in der Joahas regierte, wurde das Reich Israel von dem Syrerkönig Hazael schwer bedrängt. Aber der Herr meinte es gut mit Israel und hatte mit ihm Erbarmen. Er half den Leuten von Israel, weil er an den Bund dachte, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wollte sie nicht vernichten, denn bis dahin hatte er noch nicht endgültig mit ihnen gebrochen. Als Hazael starb, wurde sein Sohn Ben-Hadad König von Syrien. Joasch, der Sohn von König Joahas, konnte Ben-Hadad die Städte wieder entreißen, die sein Vater Joahas an Hazael verloren hatte. Joasch besiegte Ben-Hadad dreimal und eroberte die Städte zurück. Über König Amasja von Juda. Im zweiten Regierungsjahr von Joasch, dem König von Israel, wurde Amasja König von Juda. Er war der Sohn des Königs Joasch von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan und stammte aus Jerusalem. Amasja folgte dem Vorbild seines Vaters Joasch und tat, was dem Herrn gefällt. Doch an seinen Ahnherrn David reichte er nicht heran. Die Opferstätten rings im Land ließ er bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Stätten Opfer darbrachte. Als Amasja die Herrschaft fest in der Hand hatte, ließ er die Hofleute töten, die seinen Vater Joasch ermordet hatten. Ihre Söhne aber verschonte er, weil im Gesetzbuch Moses das Gebot des Herrn steht: Die Eltern sollen nicht für die Schuld ihrer Kinder sterben und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Schuld bestraft werden. Amasja schlug die Edomiter, die mit einem 10.000 Mann starken Heer im Salztal gegen ihn angetreten waren. Er eroberte auch die Stadt Sela und gab ihr den Namen Joktiel. So heißt sie noch heute. Amasjas Niederlage gegen König Joasch von Israel. Darauf schickte Amasja Boten zu König Joasch von Israel, dem Sohn von Joahas und Enkel von Jehu, und ließ ihm sagen: Komm, tritt mir im Kampf gegenüber, damit wir sehen, wer stärker ist. König Joasch antwortete ihm: Der Dornstrauch auf dem Libanon sagte zur Zeder: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Aber die wilden Tiere liefen über den Dornstrauch und zertrampelten ihn. Dein Sieg über die Edomiter ist dir zu Kopf gestiegen. Gib dich mit deinem Ruhm zufrieden und bleib zu Hause. Oder willst du dich ins Unglück stürzen und ganz Juda mit hineinreißen? Aber Amasja hörte nicht auf, Joasch herauszufordern. So rückte König Joasch zum Kampf heran. Bei Bet-Shemesh im Gebiet von Juda traf sein Heer auf das von König Amasja. Die Männer von Juda wurden geschlagen und liefen auseinander. Jeder kehrte nach Hause zurück. Amasja wurde bei Bet-Shemesh von Joasch gefangen genommen. Dann zog Joasch nach Jerusalem und ließ die Stadtmauer auf einer Länge von 200 Metern niederreißen. Vom Ephraim-Tor bis zum Ecktor. Er nahm alles Gold und Silber und alle kostbaren Geräte mit, die sich im Tempel und in den Schatzkammern des königlichen Palastes befanden. Außerdem führte er eine Anzahl von Geiseln mit sich nach Samaria. Tod des Königs Joasch von Israel. Was es sonst noch über Joasch zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, auch über den Krieg gegen Amasja, den König von Juda, das ist alles in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als Joasch starb, wurde er in Samaria in der Grabstätte der Könige von Israel bestattet. Sein Sohn Jerobeam wurde sein Nachfolger. Amasjas Ende. Asaja wird König von Juda. König Amasja von Juda überlebte König Joasch von Israel um 15 Jahre. Was es sonst noch über Amasja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. In Jerusalem kam es zu einer Verschwörung gegen ihn. Er floh nach Lachisch, aber die Verschwörer schickten ihm dorthin Männer nach, die ihn umbrachten. Auf einem mit Pferden bespannten Wagen wurde er nach Jerusalem zurückgebracht und in der Davidsstadt in der Grabstätte seiner Vorfahren bestattet. Als Nachfolger Amasjas machten alle Männer von Juda seinen Sohn Asaja zum König. Er war damals 16 Jahre alt. Nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Abvers 24 bis Kapitel 19, Vers 20. Apollos in Ephesus und Korinth. Inzwischen kam nach Ephesus ein Jude, der Apollos hieß und aus Alexandria stammte. Er war ein gebildeter, wortgewandter Mann und kannte sich bestens in den Heiligen Schriften aus. Er war auch in der christlichen Lehre unterrichtet worden, sprach von Jesus mit großer innerer Begeisterung und unterrichtete zuverlässig über sein Leben und seine Lehre. Er kannte jedoch nur die Taufe, wie sie Johannes geübt hatte. Dieser Apollos nun trat in der Synagoge von Ephesus auf und sprach dort frei und offen von Jesus. Priscilla und Aquila hörten ihn, luden ihn zu sich ein und erklärten ihm die christliche Lehre noch genauer. Als Apollos dann nach Achaia gehen wollte, bestärkten ihn die Christen in Ephesus in diesem Vorsatz und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit. Darin baten sie die Brüder und Schwestern in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Tatsächlich konnte er den Glaubenden dort mit seiner besonderen Gabe viel helfen. Im öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden mit schlagenden Argumenten und bewies ihnen aus den Heiligen Schriften, dass Jesus der versprochene Retter ist. Paulus in Ephesus, Begegnung mit Johannesjüngern. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten: Nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Die Taufe, die auf Johannes zurückgeht, sagten sie. Daraufhin erklärte ihnen Paulus: Johannes hat das Volk zur Umkehr aufgefordert. Seine Taufe war das Siegel auf die Bereitschaft, ein neues Leben anzufangen. Doch sagte er allen, sie müssten, um gerettet zu werden, ihr Vertrauen auf den setzen, der nach ihm komme, auf Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen, zur Übereignung an ihn. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in unbekannten Sprachen und mit prophetischen Worten. Es waren etwa 12 Männer. Paulus wirkt über 2 Jahre lang in Ephesus. In den nächsten 3 Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge. Dort verkündete er frei und offen, dass Gott schon angefangen hat, durch Jesus seine Herrschaft aufzurichten. Er setzte sich mit Einwänden auseinander und suchte die Zuhörenden zu überzeugen. Aber einige verschlossen sich der Botschaft und wollten nichts von ihr wissen. Als sie die neue Lehre vor der ganzen Versammlung verspotteten, kehrte Paulus ihnen den Rücken und löste die Jünger und Jüngerinnen aus der Synagogengemeinde. Von nun an sprach er täglich im Lehrsaal eines Griechen namens Tyrannus. Er tat dies 2 Jahre lang, so dass alle in der Provinz Asien, Juden und Griechen, die Botschaft Gottes hörten. Überwindung von religiösen Scharlatanen, Befreiung aus magischen Bindungen. Gott ließ durch Paulus ganz ungewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen sogar seine noch schweißfeuchten Kopf- und Taschentücher und legten sie den Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren von den Besessenen aus. Auch manche Juden, die als Dämonenbeschwörer durchs Land zogen, gebrauchten bei ihren Beschwörungen den Namen von Jesus, dem Herrn. Sie sagten zu den bösen Geistern: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das versuchten einmal auch die 7 Söhne eines gewissen Skevas, eines führenden jüdischen Priesters. Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte: Ich kenne Jesus und ich kenne auch Paulus, aber wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her und schlug sie allesamt zu Boden. Blutend und halbnackt mussten sie aus dem Haus fliehen. Die Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt. Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und gaben offen zu, dass auch sie früher Zauberkünste getrieben hatten. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte, dass die verbrannten Bücher 50.000 Silberstücke wert waren. So erwies die Botschaft Gottes ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Psalm 146. Gott, der Schutz der Schwachen. Halleluja, preist den Herrn. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Ich will ihn loben, mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen, und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnungen setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel und die Erde und das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende, er steht zu seinem Wort. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen, die Gefangenen macht er frei. Die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Preist den Herrn. Halleluja. Aus Sprüche Kapitel 18 lesen wir noch die Verse 2 und 3. Für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht. Er will nur überall seine Meinung sagen. Mit der Schuld kommt die Schande. Du verlierst deine Ehre und bekommst dafür Hohn.